Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Die Reisenden. Ein Leben unterwegs zwischen Freiheit und Ausgrenzung. In der vorletzten, der vorangegangenen Episode wurde darüber gesprochen, wie sich die Sinti selbst, aber auch wie die Gesellschaft sie wahrnimmt, wie sie im Rechtssystem ausgegrenzt wurden, als vogelfrei gebrandmarkt und wie diese Zuschreibungen bis heute stattfinden. Episode 7. Dem Jesus die Nägel gestohlen.
Bevor das letzte, das war das Ende, ja, ne, das in Schongau dort begonnen hat und letztendlich in Füssen, wie auch immer, wir sind ja vorher oder zwischendrin doch immer gereist. Wir haben dann den Norden gewählt. Ne? Wir sind in den Norden hoch, in die Lüneburger Heide. Und da wollten die schöne Lüneburger Heide sehen. Und das haben wir. War wunderschön. Hab auch diese Heidelandschaft genossen. Und die Menschen waren meiner Meinung nach alle gut, waren auch lieb. Dort war meine große Tochter 18 Jahre, das ist das Highlight gewesen, ne? Wie auch immer. Und wir waren da oben und waren an der Rückreise, ne? So peu runter. DDR wurde gerade geöffnet und wir haben auch da mal rübergeguckt und dachte, wie geht denn hier das schnelle Geld machen? Alle machen gerade schnelles Geld da drüber, ne? Und sind wir auch rüber. Aber leider waren wir auf der falschen Höhe da. Weil wo wir rüber sind, das war Richtung Magdeburg dann, dort waren rechts und links diese kleinen Dörfer, die hatten keine Industrie. Ne? Und ansonsten war das ganze militärische Sperrgebiet. Ja, dann hat man uns gesagt, das war das Manövergebiet. Oh je, da liegen Sachen drin, wir gehen da nicht rein. Es muss erst gesagt werden, ja, so, dann haben wir das abgebrochen. Also, da machen wir keine Geschäfte. Nee, das klappt nicht. Wir sind irgendwo falsch, ja, wir sind so nicht auskannt, ne? Aber wir waren guter Dinge. Na, wir gehen jetzt weiter runter und unten bei Suhl und so. Vielleicht gehen wir mal dort dann, na, so beim Harz mal rein. Also fahren wir runter, na, und wir landen bei Hünfeld. Hünfeld? Autobahnausfahrt Hünfeld. Vergiss nicht. Wir gehen vor wie immer. Wir stellen uns, wir sind 1, 2, 3, 4 Wohnwagen. Wir sind 4 Wohnwagen. Also klein. Wir stellen uns an der Seite, an die Seite. Und es kommt ein Traktor. Entschuldigung, hätten Sie vielleicht ein Stück Wiese für uns? Schauen Sie für ein paar Tage. Ja, die ist aber leicht schräg, das ist uns egal. Neben der Autobahn fährt er hoch, gleich am Wald. Wald, das ist meine Wiese. Und die habe ich gemäht vor ein paar Tagen. Da können Sie noch. Also, ich weiß gar nicht, was mit dem Geber hin. Ja, auch sein Oberlutz halt. Ja, alles gut. Wir fahren da hin. Sind froh, schauen wir mal. Es war unkompliziert, immer gleich schönes Plätzchen gefunden. Was ein bisschen störend war. Autobahn lief unweit von uns, aber war egal. Aber es sind einen Tag dort, zweiten Tag und der Nacht dann auf einmal. Ich bin aufgewacht auf irgendeinen Schlag. Und was ist denn? Ich habe das gar nicht richtig realisiert. Und dann schaue ich aus dem Fenster mitten in der Nacht, ne, und mach den Rollladen von dem Wohnwagen hoch und schau hoch. Da steht tatsächlich auf dem Berg oben ein Höllengerät. Ne? Riesige Lichter. Tausende Lichter hat er vorne drauf. Scheinwerfer. Und er leuchtet auf uns runter. Wir stehen am Waldesrand. Und dann steht er da oben. Hat er verrückt oder was? Und jetzt kommt er runter, Vollgas mit diesem Traktor, den Berg runtergeschossen. Schlägt einen Haken vorm ersten Wohnwagen und fährt jetzt die ganze Reihe ab von uns. Und alle Vorzelte fahren durch die Luft. Ne? Alles fährt durch die Luft, alles ist kaputt. Und er schießt komplett durch. Fährt hinten wieder hoch, fährt wieder hoch. Stellt sich oben wieder hin. An. Ja gut, jetzt was, wie verhältst du dich, ne? Ich habe mir die Frage jetzt. Kürze es ab, einer von uns, der fühlt sich total bedroht, ne? Ja, mit Recht, ja. Und der hat eine Waffe. Und der ruft, bleibt alle weg, ich hab die Waffe, ich schieße, wenn er nochmal runterkommt. Und jetzt beginnen die Diskussionen, nein, das macht nicht, so ein Schwachsinn. Aber der fährt in den ersten Wohnwagen und tötet uns. Ihr müsst raus aus den Wohnwagen in den Wald flüchten. Während dieser ganze Denkprozesse und Chaos, komplett Chaos, alles ist zertrümmert, er hat ja schon alles kaputt gefahren. Ne? Was hat er als nächstes vor? Währenddem wir da nachdenken, wie wir jetzt vorgehen, die Frau, die Kinder in den Wald, und wir töten den auf irgendeine Art und Weise, müssen wir das stören, ja, ne? Und von dem Riesenteil da runterholen. Dann gibt er Gas und fährt weg. Ja, die Schäden waren unrelevant. Der Tag graut und ja, frühzeitig standen alle auf, mir alle. Ja, da können wir nicht bleiben. Ne? Ja, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen da weg, die kommen wieder. Das ist ja ganz klar gegen uns. Ne? Ja, die Nacht vorher hatte meine Tochter, wurde 18. Es war ihr 18. Geburtstag, ja. Deswegen ist so in meinem Kopf geblieben. Ne? Und danach passiert es, ja. Es ist gerade 7 Uhr, die Sonne geht so langsam über den Wald so hoch, ne? Und bescheint jetzt auch den, ja, diesen Platz, und jetzt sieht man den ganzen Ausmaß. Ne? Und die Polizei fährt an dem kleinen Waldweg daneben uns hoch und bleibt oben stehen, wo er stand. Da stellen sie sich hin und schauen nur runter. Keine Reaktion, nichts. Die haben uns auch nicht kontrolliert, gar nichts. Ich laufe hoch. Guten Morgen, guten Morgen. Was mir auffällt, ist, dass die Polizisten lachen und strahlen. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Also sie lachen bis hinter die Ohren. Sie biegen sich vor Lachen. So, sie lachen, meine Worte, na, sie lachen. Ja, warum? Sollen wir nicht lachen? Ja, nein. Wir sind eigentlich einem Anschlag entkommen heute Nacht. Am Anschlag, aber. Also, sie waren zynisch, sie waren spöttlerisch. Das hat sie nicht interessiert, weil sie waren schon lange involviert. Ja. Sie gehörten dazu. Ja, ich kürze es ab, das ging lang, indem sie mir und meiner Frau vor allem, ne? Ich weiß nicht, wie es dazu kam, ich sage, meine Frau, ja, die arbeitet beim Caritas Landesverband, ist Verwaltungsangestellte. Ihr Frau? Wenn die sie totlacht. Was, ihr Frau arbeitet, ja? Ja, das, das sollen wir glauben. Ich sage, hör zu, sie müssen gar nichts glauben. Und dort haben wir noch abgewendet von denen. Ich bemerkte ihre Widerlichkeit, ihre Ignoranz, die Boshaftigkeit, die Schlechtigkeit und ging. Ich fasse es zusammen, wir haben den Entschluss gefasst, wir gehen hier weg. Wir wissen nicht, was in der Nacht kommt. Einer fand einen Alternativplatz, wunderschön gelegen, unweit von der Stelle, wo wir waren, vielleicht 5 Kilometer weiter, am Vogelberg. Eine kleine Gemeinde neben der Fulda, neben dem Fluss Fulda. Wunderschön. Der Bauer hat vorher noch gemäht extra für uns. Ja, wir sind daran. Wir hatten gesagt, komm, ich habe das geklärt mit dem Landwirt, alles gut. Wir sind da hingefahren, wunderschön, eben neben der Fulda gestanden. So, und unsere Tochter, ja, die bekam Fieber, hohes Fieber. Jetzt waren wir schon im Stress auch. Ja, die war 18 und jetzt hatte die 45 Fieber. Ne? Wir brauchen Wasser, ne? Um sie abzuwaschen, um sie kalt zu lassen. Ja, Wasser, ja, ist immer Thema. wenn man auf der Reise ist, dann habe ich geklingelt. Entschuldigung, ich bräuchte den Kanister voll mit Wasser, können Sie mir bitte Wasser geben, bezahlte Sinne. Und dann schließt die Frau sofort die Tür, macht wieder auf, guckt mir an und sagt, ach, buh, geh, ganz schnell geh. Hier bist du nicht bleiben, geh. Und das ist ein gut gemeinter Rat, geh. Und schließt die Tür, gib mir kein Wasser. Kurzum, in dem ganzen Ort, in der ganzen Ortschaft, gibt uns niemand Wasser. Niemand gibt uns Wasser. Ich fahre an die Tankstelle, 10 Kilometer weg. Ich zahle 7 Mark für einen Kanister Wasser. Lachend, sagt dieser Tankstellenbesitzer. 7 Mark kostet es. Da ist Gold drin in dem Wasser, ja. Und lachend alle. Ja, und ich nehme das Wasser, weil man es braucht. Das war alternativlos. In derselben Nacht oder frühmorgens sind wir nach Hause gefahren. Das war's.
Trotzdem, immer noch fahren Sinti los und lassen es sich nicht nehmen, auf die Reise zu gehen. Auch wenn die Erlebnisse Peters, und er ist ja kein Einzelfall, nach einem schlechten Western klingen. Der Track fährt nach wie vor.
Schräg gegenüber, da waren dann die Familie Winter. Das waren auch viele. Dann auf der Seite waren wieder Familie mit 2, 3 Kindern. Und dann hat man sich getroffen mit den Leuten von Ulm, dann von Kirchheim. Und dann ist man in einer Kolonne weggefahren.
Vielleicht ist es die Straße, die solch einen Reiz ausübt. Vielleicht hat es etwas mit Freiheit zu tun. Oder auch mit einem Aufbegehren gegen die Umstände, die Ignoranz der Mehrheitsgesellschaft des Bürgertums.
In der Zeit, in dem Kontext und in dem Zeitfenster von Romani Rose, als die in Dachau diesen Hungerstreik machen und so weiter, und später in Tübingen in der Uni zeitgleich sind dies gejagt worden und von den Campingplätzen runtergejagt worden und geschandet worden von der Polizei. Dieser Aberwitz, dass Menschen sich sowas freiwillig antun, ich muss immer auf das wieder zurückkommen, es ist diese Imagination für mich und für meine Leute, was dieser außergewöhnliche Zustand der Reise, was der impliziert, ne, was wir dem rein interpretieren, ne, inwieweit das ein realer Punkt hat, vermag ich nicht mehr zu sagen. Nein, es sind diese diese kindliche Vorgänge, die man einfach mitnimmt, ewig und immer. Gleichzeitig aber auch, dass ich die ganze Community bei den Sintis, die Reise ist etwas, was alle vereint. Und es ist wie so eine heilige Kuh.
Die Reise, vielleicht gehört sie doch dazu. Vielleicht muss man doch reisen und nicht, wie Peter in Episode 5 gesagt hat, natürlich muss man nicht reisen. Wobei er das vielleicht auch anders gemeint haben könnte.
Gute Unterhaltungen, liebe Unterhaltungen, nichts Böses, über Autos, der andere über Schrott, Metall, die andere machen Musik drunter, unter dem Zelt, du hörst, da spielen sie, da singen sie, da kochen sie, die Kinder spielen alle zusammen so. Nur Freude, Friede, schon eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Also so richtig, so wirklich, so nichts Böses.
Die Reise als heilige Kuh, ein goldener Gral und trotzdem ein Versprechen, eine Sehnsucht, ein süßer Geruch aus der Kindheit.
Einmal waren es Polizisten, die dann dich transalierten aus irgendwelchen Gründen, wenn sie irgendwelche Leute gefahren, nach denen gefahren sind, die du gar nicht warst. Das alles kannte mir ja, und wenn es jedes Jahr verbannt, weil das andere überwog, das Miteinander war viel wichtiger als dieses immer diese leidige Quälerei von den anderen. Nein, das hat zum Glück nicht immer durchgeschlagen und eingeschlagen. Und wir konnten im nächsten Jahr wieder planen und weitermachen. Ja, es war jedes Jahr ernüchternd. Es wurde immer schlimmer von Jahr zu Jahr, schlimmer dann. Die Heftigkeit, was Hünfeld betraf, die war schon, also das war extrem. Zumal die Polizei nachweislich involviert war. Ne? Also diese Gemeinschaft um Vogelsberg und Hünfeld, das waren lauter Nazis. Ich möchte es gar nicht anders zerreden. Es war diese Zeit der Republikaner, die sich überall etablierten damals in den Ländereien. Ja, die waren alle wohl ja, angetan von dem politischen Vorgängen. Das war extrem hart. Ansonsten waren die Repressalien immer die gleiche. Sie dürfen da nicht stehen, sie müssen gehen. Und man war halt nirgends gewollt. Und trotzdem, wo waren das schöne 14 Tage dann? Zuletzt wurden immer weniger, 3 Wochen, dann 14 Tage und zuletzt waren es 10 Tage. Und dann nehme ich mit Schongau endet es dann für mich. Wie es da eine irgendwann einmal gesagt hat, der gesagt hat, du weißt, warum sie uns auf der ganzen Welt totschlagen will. Ja, warum denn? Wir haben doch die Nägel von Jesus gestohlen. Ja? Also, aber du bist ja total blöd. Sogar die Zigeuner suchen nach Lösungen, um es sich plausibel zu machen, warum werden wir denn gehasst so arg? Ja, warum denn? Natürlich verbreitet sich jetzt die Angst in meinem Volk wegen der AfD. Berechtigt wahrscheinlich. Ne? Da kommt vielleicht noch was auf sie zu, was man so in der Form vielleicht, obwohl man schon alle Formen erlebt. Ja. Ja, dann wäre es vielleicht doch besser, wir hätten uns so, wie es damals der damalige Landesvorsitzende vom Landesverband zu mir gesagt hat, bitte Peter Kogler, mach du's. Ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Du siehst ja, ich kann es ja sowieso nicht. Ja, das habe ich gesehen. Du hast nichts kennen, nein. Dann so, hey, komm, mach doch du. Ich sage das ganz ehrlich, Peter. Bis vor 2 Jahren war ich noch Jude. Wie? Ich gab mich als Jude aus. Was? Was sagst du? Ja, bis vor 2 Jahren gab ich mich als Jude aus. Hab mich nie geoutet als Sinter. Na, hör doch auf, da wenn das sag. Auch interessant. Ja, weil sein Name war irreführend vielleicht für Deutsche danach, Bamberger. Ah, könnte jüdisch sein. Ja, ja, er war Jude. Und das sagte er mir. So, hinter dem konnte ich mich verstecken, hinter dem. Und es klappte wunderbar. Ab jetzt. Geoutet vor 2 Jahren, bin schon jetzt hier. Landesvorsitzender, das geht gar nicht. Nein, das geht wirklich nicht. Da hast du vollkommen recht.
Ich denke, dass viel ablenken tut von uns momentan. Ob jetzt gerade 10 Wohnwege durch eine Ortschaft fahren mit ein paar großen Tabert-Wohnwege. Die Leute interessieren sich gerade mehr für Politik, das ist vielleicht unser Vorteil gerade. Deswegen wird meine gerade nicht so viel wahrgenommen. Der Zauberer zaubert mit einer Hand und hier lenkt er ab und hier findet irgendwas statt. Der Sinter ist gerade in der Ablenkungsphase. Mit einem anderen wird abgelenkt gerade, weil viel zu viel passieren tut. Passiert viel, viel, viel zu viel. Der Gajo muss sich im Klaren sein, dass er sich viel mehr daran gewöhnen muss, an viel mehr Veränderungen. Dass nicht mehr nur die Probleme sind. Die Leute haben uns die ganze Zeit jetzt 100 Jahre als Problem angesehen. Die Zigeuner und das und hier da. Dass wir in Deutschland hier vor ganz andere Probleme stehen tun. Ich denke mal, das ist ein Vorteil für uns. Gleichzeitig sind auch die Leute doch noch sehr fixiert auf die Zigeuner. Wir sind doch die unterste Schublade Jugoslawer, Italiener, Portugieser, Syrer, Afrikaner, egal was, Libaneser. Jeder hat eine Schublade. Der Zigeuner hat keinen Platz für diese Schublade. Der Zigeuner ist unter der Schublade, weil wir doch für die Leute nichts sind. Keiner möchte neben einem Zigeuner leben. Jetzt hier im Haus weiß jeder, ich bin ein Sinto, klar. Ich habe die Flügel ausgeschlagen und habe gesagt, ich bin stolz, dass ich ein Sinto bin. Die wissen das alle. Die ganze Straße weiß, ah, da vorne wohnt ein Sinto. Die wissen das, die kennen mich alle. Ah, der ist das Sinto hier von Westheim.
Postskriptum. Ein Resümee.
Ja, lebe Alltag zu teilen. Mit einfachsten Dingen, ja. Gemeinsam Wasser holen. Gemeinsam Feuerholz sammeln im Wald. Einfach nur sitzen und nicht reden, ja. Das Miteinander, ne? Das ist das A und O. Die Reise beginnt mit alle. Bedauerlicherweise, ich bin schon lange raus und ich bin voller Sehnsucht danach. Und das bleibt natürlich auch. Ne? Ist natürlich glorifiziert in meinem Kopf. Ne? Meine Kinder kriegen meine Sehnsüchte ja mit und hören und spüren die auch. Ne? Und hätten es vielleicht auch gerne ein Stück weit. Ne? Die Verwandte wohnen da und wir wohnen halt da. Wir sehen uns einmal im Jahr oder so, ja, wenn es überhaupt so ist. Aber in der Reise ist das was ganz anderes. Man teilt das Leben miteinander für kurze Zeit. Es wird so was ganz Intimen. Na? Es definiert Familie und Zusammengehörigkeit natürlich ganz arg. Als solches, wenn man es betrachtet, ist das Sozialisationsprojekt für Sintis, für ihre Kinder. Ne? Dort werden die komplett sozialisiert, ne? Die, den sie selber erziehen. Ja. Dort findet dieser Austausch statt, das ansonsten nicht ja, gegeben ist. Ne? Kinder, Zigeunerkinder sind immer alleine irgendwo. Ne? Meine Enkel sind 29 und 26. Und das sind zwei junge Männer, die mich begleitet hätten, wenn ich auf Reise geht hätte. Ist ja klar. Dann werde ich der große Zampano sein und sitze auf dem Thron mit einem großen Stecker, wie so ein richtiger Alter, wie meine alten Vorfahren, wie ich sie noch wahrgenommen habe. Ja, halt ohne Bart. Ich bin bartlos. Ja, genau. Aber ich sitze dann dort am Feuer und stoche in dem Feuer rum, in dem ach so kalter. Und sag, wir brauchen Holz, was ist denn los mit euch? Ja, und die sind verantwortlich, ja, und die sitzen ins Auto und fahren in den Wald oder laufen und gehen her und holen. Das wäre schon für mich viele, viele Momente, die mir künstlich jetzt gerade selber hierher reden könnt, was wunderschön wäre. Dabei bleibt es auch. Ja. Nein, nein. Das ist vorbei. Schade.
Dies war die letzte Episode von Die Reisenden mit den Erinnerungen Peter Reinhardts und den Berichten Manu Guttenbergers, von dem auch die Musik stammte. Beiden vielen herzlichen Dank für die spannenden und offenen Gespräche. Aber auch herzlichen Dank an das Kulturamt der Stadt Stuttgart, die Bürgerstiftung Stuttgart und die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Podcasts. Thank you. Produktion Uwe Kassai 2025.